Ach, ja, danke. Ja, Vater, zeige uns weiterhin, was wir heute machen sollen. Um mit dir voranzugehen, dich zufriedenzustellen, was du wirklich haben möchtest. Du kennst unsere Mangel und vielen Dingen begreifen wir immer noch nicht. Bitte schenke uns Licht, Weisheit, Offenbarung. Öffne uns dein Wort, lass uns erkennen, wie wir heute vorangehen sollen. Zeige uns, was es bedeutet, die wahre Anbetung ist. Wir wollen gerne die wahre Anbeter sein. Wonach du gesucht hast. Schenke uns viel Verständnis und Licht, damit wir begreifen können. Amen. Lehre uns durch deine Salbung. Geben dir die Versammlung heute Abend. Sprich zu uns durch den Geist. Lass uns hören, was der Geist zu uns sagen möchte. Amen. Ja, lobe den Herrn. Bevor wir weiter darüber reden, über die Anbetung, über die Opfer, ein Bruder hat gefragt über die Sache mit den Ältesten und hoffe, dass ich das ein bisschen kläre. Eigentlich das Wort selbst sagt so klar. Das ist wahrscheinlich in 1. Timotheus. Lass uns mal 1. Timotheus lesen. Ja. Kapitel 5 ist es, ja. Ab Vers 17 heißt es hier, die Ältesten, die gut vorstehen, das heißt, manche nicht gut vorstehen. Aber die Ältesten, die gut vorstehen, halte man zweifacher Ehre wert, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten, or labor, das heißt, sie haben sich hingegeben, um an das Wort sich zu arbeiten. Älteste ist wirklich keine Position, nur muss ich sagen. Das Wort Älteste bedeutet sehr einfach, dass er älter ist, dass er reifer ist. Im Gegensatz zu einem Jüngeren. Und es ist nicht eine Sache der Position, sondern vielmehr eine Sache, die zeigt, er hat mehr Erfahrung, er ist mehr gewachsen im Alter. Natürlich, wenn einer älter ist, dann hat er mehr Erfahrung. Klar. Und mehr Weisheit, mehr Erkenntnis und daher heißt es ein Ältester. Und das Wort Presbyter, right? Presbyter heißt auch einer, der älter ist. Es ist nicht eine Sache der Position. Und damals natürlich hat Paulus oft gleich, wenn eine Gemeinde entstanden ist, Älteste eingesetzt. Aber später hat er das nicht mehr gemacht, weil er so viele Fehler gemacht hat. Also Menschen da zu kennen, brauchst du Zeit. Und daher in das spätere Schreiben wie 1. Timotheus Kapitel 3 hat Paulus auch seinen jüngeren Mitarbeiter dort gelassen und hat gesagt, er soll dort ein bisschen bleiben und länger bleiben, um Älteste einzusetzen, was er zum Beispiel bei dem Titus oder Timotheus gesagt hat. Und dann hat er zugleich 1. Timotheus 3 dann die verschiedene Qualifikationen gesagt. Und alle diese Qualifikationen meistens hat mit der Menschlichkeit zu tun. Und das ist wichtig, denn die Person ist wichtiger als seine Fähigkeit. So schnell ist es, dass wir nur Menschen eingesetzt haben, weil er fähig ist, weil wir sehen immer auf äußere Dinge. Aber der Herr schaut an das Herz, und das Problem oft ist, dass wir kennen das Herz der Menschen nicht. Und selbst wenn wir jetzt kennen, nach ein paar Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, die Menschen ändern sich. Nur der Herr ist gestern und heute und in Ewigkeit dasselbe. Aber wir sind nicht dasselbe. Morgen so, abends, wie es schon anders. Ja. Und dann, wenn du gut geschlafen hast, hast du gute Laune und am nächsten Tag hast du schlechte Laune. Die Menschen ändern sich. Wie das Wetter, wie wir gesagt haben. Und zum Beispiel wie Demas, gell? Ein Mitarbeiter von Paulus am Anfang war wirklich ganz gut und Feuer und hingegeben. Eine Zeit lang später hat er die Welt lieb gewonnen und hat es verschwunden. Nicht wahr? So, die Menschen ändern sich. Das bedeutet nicht, dass man sich, wenn man heute gut ist, immer gut. Das wäre wünschenswert. Inzwischen wissen wir alle, dass es nicht so ist. Und so die Frage von diesem Bruder ist, darf man Klage an die Brüder oder Ältesten annehmen oder nicht? Denn es wird gesagt, Vers 19, gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an. Punkt. Es ist ein Punkt. Nein, ein Punkt. Oder habe ich nicht klar gesehen? Ist das Punkt oder Komma? Aber manche Leute oder viele Leute machen einen Punkt da und fertig. Und so, ich brauche eigentlich keine Erklärung, weil das Wort erklärt sich hier. Außer bei 2 oder 3 Zeugen. Ja, es erübrigt sich zu erklären. Das heißt, gegen einen Ältesten nimm Klage an. Aber da musst du 2 oder 3 Zeugen, sonst nicht. Wir müssen das Wort genau lesen und weiterlesen, dann kommt man zur Wahrheit. Ja. Es ist schon sehr wichtig, sonst mache ich dann, also, niemand ist unfehlbar, nur der Papst. Die Lehre, die Doktrin der Unfehlbarkeit, gell? Und inzwischen haben sie auch schon geändert, weil die Geschichte zeigt uns, oh mein, große Fehler haben sie gemacht. Natürlich, wenn wir Menschen sind, machen wir Fehler. Nur der Herr macht keine Fehler. So, lob den Herrn. Diese Frage ist sehr einfach zu beantworten. Und die heißt die, welche die? Natürlich in Zusammenhang mit den Ältesten. Welche sündigen Weise vor allem in der Gemeinde, ne? Vor allem zurecht, muss man es wirklich zurechtweisen, damit die übrigen Furcht haben. So ist es. Mache, wenn die Ältesten klagefrei ist, dann jeder kann was machen, was er will. Das geht nicht, nein. Das Wort Gottes ist einfach und klar, lebendig und zum Punkt. So ist es. Dann braucht man nicht hin und her darüber zu diskutieren. Und besonders, wenn wir die Verantwortung tragen, dann müssen wir ein Vorbild der Herde sein. Ja, nun daher ist es nicht so einfach, Älteste zu sein. Wenn du gut vorstehst, niemand merkt es. Wenn du Fehler machst, dann merkt jeder. Wie der Shakespeare da gesagt hat. Oh, ja. Nicht der Shakespeare, I'm sorry. What Mark Antony gesagt hat. Ja. Das Gute, das die Menschen machen, das wird oft dann vergessen. Aber die Fehler, die sie gemacht haben, das bleibt noch lange nach dem Tod. So, Geschwister, wir müssen alle lernen, ein Vorbild für die Jüngeren zu sein, sei es Älteste oder Brüder, die die jungen Leute leiten, oder in der Kinderversammlung, egal in welchem Bereich, alle, die die Verantwortung tragen sollen, nicht vergessen, dass wir Vorbilder sein sollen. Denn das man an uns sieht, das ist viel, viel schwerwiegender als das, was man von uns hört. So der Herr, als er auf dieser Erde war, hat er vorgelebt. Und wie wir gesagt haben, in 1. Petrus Kapitel 5, Petrus hat gesagt, er war auch ein Älteste. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste ist, und dann sagt er, und Zeuge der Leiden Christi. Als indirekt hier wollte er meinen, es ist eine wichtige Qualifikation. Zeugen der Leiden Christi, aber auch Teilhaber an die Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Meinen Sie, es ist sehr wichtig, ich meine sehr einfach, Teilhaber zu werden an die Herrlichkeit. Nein. Nein, es ist nicht die Position, die dich zu einem Teilhaber macht an die Herrlichkeit. Es ist dein Leben. Ja. Und hier hat Petrus gesagt, was seine Qualifikation war. Er war ein Zeuge von den Leiden Christi, von Anfang bis Ende. Besonders in den letzten 3,5 Jahren und besonders am Kreuz. Und er hat versucht mitzuleiden und hat sogar gesagt, Herr, ich möchte mit dir bis zum Kreuze gehen, und er hat es nicht geschafft. Aber später in seinem Brief rede er so sehr viel von dem Leiden Christi, dass dieses Leiden ist ein Beispiel, das der Herr hintergelassen hat, dass wir nach seinem Fußstapfen gehen sollten. Es ist für uns ein Vorbild geworden. Welches Vorbild? Ein Vorbild des Leidens. Ein Ältester, der nicht leiden kann, ist nicht qualifiziert. Am Ende leiden alle anderen außer ihnen. Und das wäre tragisch. Wenn wir nicht leiden können, was für ein Vorbild. In allem, was wir tun, wenn wir richtig leben, und Paulus sagt auch, wenn du göttlich lebst, wow, wirst du geehrt. Was hat er gesagt? Wirst du verfolgt. Und wenn du nicht leiden kannst, wehe man dich verfolgt. Nur ein bisschen, wenn du ungehorsam bist, dann leidest du und nicht ich. Der Herr ist gelitten und ist für uns gelitten und ist für Sünder gelitten. Hat gelitten. Wenn du nicht bereit bist zu leiden, dann kannst du nicht dienen. Das ist unmöglich. Denn am Ende müssen die Leute dir dienen. Ja. Da kann man gar nichts mehr machen. Dann ist es umgekehrt. Niemand darf dich kritisieren, niemand darf sagen, das ist nicht richtig, weil du Ältester bist. Niemand darf dich anklagen, weil dann am Ende bist du Gott. Perfekt, vollkommen. Nein, so ist es nicht. Zeuge der Leiden Christi. Ich kann mir gut vorstellen, dass alle Aposteln damals und die Jünger, die gesehen haben, wie Jesus Christus gelitten hat und vor Pilatus war, hat kein Wort gesagt und hat das Wort erfüllt. Er ist wie ein Lamm, was Jesaja gesagt hat, schon 700 Jahre bevor der Herr gekommen ist. Er ist wie ein Lamm stumm geführt zu dem Schlachtbank. Wer kann das machen? Wenn wir nur ein bisschen leiden, dann haben wir schon viel zu sagen. Paulus sagt, tue alles ohne Murren und Einwände. Schwierig. Ein kurzes Wort, aber sehr schwierig zu praktizieren. Können wir das? Aber alle Jüngeren, die Aposteln, sie haben gesehen. Und das können sie nicht mehr vergessen. Wenn der Herr sie nur gelehrt hat und auch nicht vorgelebt, das wird nicht wirken. So am Ende. Was hat der Herr gesagt zu den Jüngern? Tue, was die Pharisäer sagen. Aber tue nicht, was sie tun. Ja, richtig. Ja. So, die Lehre ist okay. Das kann man hier. Ich kann euch sagen, wandelt durch den Geist, aber ich wandle durch das Fleisch. Und dann möchte ich noch verlangen von dir, dass du mich respektierst. Der Respekt kommt nicht von der Lehre, weil ich richtig gelehrt habe. Der Respekt muss von dem Vorbild kommen. So, auf jeden Fall, Geschwister, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, Älteste zu sein. Da muss man, oh Herr, in dem Buch der Offenbarung, die Ältesten, der Herr hat diese Position nicht mehr benutzt, dieses Wort auch nicht mehr benutzt. Sondern im Buch der Offenbarung, der Herr sagt, die sieben Sterne, die Sterne. Aber was wirst du dann sagen? Oh, die Ältesten sind Sterne. Nein. Natürlich, das bedeutet nicht, dass dieser Satz falsch ist, aber du musst es anders formulieren, die Ältesten müssen Sterne sein. Ob du scheinst oder nicht, es ist nicht, ja, ich scheine. Warum? Weil ich Ältester bin. Oh ja, dann ist es aus. Du musst andersrum besser formulieren, ich bin Ältester, weil ich scheine. Du wirst wieder sagen, du bist böse, John. Nein, ich bin nicht böse. Sondern ich sage die Wahrheit. Ein Stern ist ein Stern, der scheint. Und je finsterer die Nacht ist, desto heller scheinen sie. Und wenn die Sonne hochkommt, dann verschwinden sie. Ihr versteht, was ich meine, gell? Ja. So ist es. Ja, ihr versteht. So, jetzt habe ich die Frage beantwortet, ja? Nun kommen wir jetzt zurück zu dieser wunderbaren Wahrheit in der Bibel. Wir müssen alle erkennen, eigentlich die fünf Bücher Mose sind sehr wichtig in der Bibel. Sie sind das Fundament der ganzen Schrift. Fast alle Wirklichkeit oder alles, was das Neue Testament sagte, sind alle zu begründen in die fünf Bücher von Moses. Von Genesis bis hin zum Deuteronomy. Alle fünf Bücher Mose. Das ist so wunderbar. Und das Wichtigste da, besonders ab 2. Buch Mose bis 5. Buch Mose, sehen wir, was Gott haben möchte mit dem Volk Israel. Gott möchte gerne eine Nation haben. Ja. Das sagte Petrus in dem 2. Kapitel. Er möchte eine heilige Nation. Das Volk seines Eigentums, eine königliche Priesterschaft, eine Nation von Priestern. 2. Mose, Kapitel 19, hat das sehr klar gesagt. Nicht wahr? Und dann das gute Land. Natürlich, eine Nation braucht ein Land. Und dieses gute Land ist was? Kanaan. Ja. Und das für uns heute ist Christus. Du kannst nicht sagen, ja, steht nicht geschrieben, doch Kolosserbrief sagt uns so klar. Sogar Paulus hat unser Anteil an Heiligen in dem Licht, dieses Wort Anteil bringt klar zum Ausdruck, es ist das Wort von einem Losteil, weil das Volk Israel, die 12 Stämme, als sie in das gute Land gegangen ist, zur Zeit von Josua, hat jeder einen Anteil bekommen von diesem Land. Und natürlich auch in Hesekiel, der letzte Kapitel, sehen wir, wie dieses Land wieder dann geteilt werden für jeden Stamm. Und Paulus hat das aufgegriffen in Kolosser 1. Ja. Er ist unser Anteil. Gott hat uns qualifiziert, diesen Losteil. Genau dieses Wort wird benutzt. Warum hat Paulus das benutzt? Unser Erbteil. Nicht wahr? Und das war die Verheißung Gottes schon an Abraham. Und so, Gott hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeholt, um sie dieses Land ihnen zu geben. Und das Land ist so wichtig in der Bibel. Ja, du kannst in diesen 5 Büchern Mose, du kannst dieses Anteil oder das gute Land nicht wegnehmen, dann haben wir gar nichts mehr. Nimmst du dieses gute Land weg, wo soll das Volk sein? Was sollen sie erben? Sollen sie in der Wüste bleiben? Die ganze Geschichte heißt, sie sollen aus Ägypten herauskommen, durch die Wüste in das gute Land hinein. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und hat Gott zu Abraham gesagt, komm, komm raus. Wohin? Und welches Land? Oh, das gute Land, das verheißene Land. Haben wir doch nicht das Lied, Christus ist Herr, er ist unser gutes Land. Wie heißt dieses Lied?
Das ganze gute Land.
Das ganze gute Land. Ist was? Ist Christus. Und wenn du das nicht glaubst, dann sollst du dieses Lied von eurem Liederbuch wegnehmen, weil es ist schriftgemäß falsch. Ja, dann darf man dieses Lied gar nicht mehr singen. Und alle, die die Bibel lesen, sie wissen, dieses gute Land ist so wichtig. Du kannst das gute Land nicht wegnehmen, dann hat das Volk gar nichts mehr. So wie für uns Christus. Du nimmst es Christus weg von dem Neuen Testament, dann gibt es kein Neues Testament mehr. Und Christus selbst ist dieses Erbteil. Ach, das ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, oder? Lina, ist es schwer? Ja. Das ist wirklich doch sehr einfach zu verstehen. Ja. So, du darfst das nicht wegnehmen. Nimmst du das gute Land weg, dann brauchst du nicht mehr Moses zu lesen. Also wunderbar. Und Paulus hat auch gesagt, er hat uns versetzt. Aus wo? Aus der Macht der Finsternis. Und das war Ägypten. Und nur herausversetzt. Aber hineinversetzt in wo? Das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist auch so klar da geschrieben, aus Ägypten heraus in das gute Land hinein. Und daher dieses Passafest ist so wichtig für uns. So, wenn alle diese Dinge da verschwunden ist. Und kannst du dir vorstellen, im Alten Testament, dieser Zeit, ohne Jerusalem. Und nimm Jerusalem weg, was hast du denn noch? Babylon. Dann bitte schön, dann wirst du. Meinst du, im Neuen Testament gibt es kein Jerusalem mehr? Das kann sie auch nicht sagen. Jerusalem ist nicht in der Bibel. Aha. Nein. Wenn Jerusalem verschwindet, das gute Land verschwindet, Israel verschwindet alles, dann wird Moses sagen, was hast du gemacht mit uns? Was hast du mit meinen Schriften gemacht? Jerusalem, das war so wichtig. Also wenn du Jerusalem wegnimmst und es ist verschwunden in dem Fundbücher Mose, was wirst du dann noch lesen? So wichtig, Jerusalem ist so wichtig. Ja. Und wann sollen sie nach Jerusalem kommen? Jeden Sonntag oder egal wann sie kommen sollen? Nein, feste Zeit. Und wenn es keine Feste gibt, dann braucht niemand nach Jerusalem zu kommen. Dann nimmst du die Festen weg. Brauchen wir nicht mehr nach Jerusalem. Dann bleibt Gott allein in Jerusalem. Und dann brauchst du auch kein Opfer mehr. So, nimm du Jerusalem weg. Also natürlich, Jerusalem ist im guten Land, aber da ist auch nichts mehr. Dann nimmst du die Feste weg, dann nimmst du die Opfer weg. Natürlich, dann brauchen wir gar kein Priesterschaft mehr, dann nimmst du auch Priesterschaft weg. Dann nimmst du alle fünf Sachen weg, dann brauchst du nicht mehr Mose. Dann musst du auch Mose wegtun. Der arme Mose. Wer versteht Chinesisch hier? Niemand, ne? Ja. Fünf Bücher von Mose. Fünf im Chinesischen heißt Wu Jing, fünf Bücher. Aber Wu heißt auch verschwunden, nichts mehr da. So, wenn du diese fünf Sachen wegnimmst, Wu Jing, das heißt gar nichts mehr. Was kann ich sagen? Ich kann nichts mehr sagen. Entschuldigung, aber manchmal muss ich die Sprache benutzen, damit wir einen tiefen Eindruck bekommen. So ist es, liebe Geschwister. Nicht wahr? Und alle diese fünf Dinge hat nur und überhaupt mit der Anbetung zu tun. Nimmst du diese fünf Sachen weg, dann wie wirst du denn Gott anbeten? Dann ist keine Anbetung mehr, dann wie wirst du? Dann musst du Anbetung wie die Nationen. Jeder macht, was er will. Dann kann jeder so anbeten, wie sie wollen. Geht das? Das geht nicht. Eigentlich klarer geht es nicht mehr. Ja, es ist wirklich so klar. Lass uns dann 5. Buch Mose gemeinsam lesen, Kapitel 12. Kurz nur. Ja. So, sogar Kapitel 12 hier, oh, ich habe eine Elberfelder Bibel, neue Elberfelder Bibel. Ist das deine, gell? Ja. Oh ja, danke. So. Ich habe keine deutsche Bibel mitgebracht. Sogar Elberfelder, ich habe gesagt, Ort und Art der Anbetung im Kanaan. Es gibt den Ort und es gibt eine Art. Der Ort und der Art. Ja, jeder weiß. Diese sind die Ordnungen und die Rechtbestimmung, die ihr halten sollt, sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter, nämlich Abraham, Isaak, Jakob, dir gegeben hat, es in Besitz zu nehmen. All die Tage, die ihr auf dem Erdboden lebt. Ja, Herr Jesus, so wunderbar, liebe Geschwister. Es ist ein wunderbares Land. Und dann, wir wollen das Land in Besitz nehmen. Und denk bloß nicht, dieses Land in Besitz zu nehmen, das ist einfach. Nein, wir müssen kämpfen. Und der Herr kämpft für sie und sie mit dem Herrn gegen den Feind, um das Land einzunehmen. Du musst schon nicht nur einen Geist haben, denn wenn du einen Geist hast, dann kann möglich sein, dass es nicht so stark ist. Du musst einen hervorragenden Geist haben, wie der Geist Josua und Kaleb. Wenn du aber Angst hast vor Druck, der Riesen gegeben hat da. Damals gab es noch Riesen. Dann haben sie alle geschrien und geweint und möchten nicht mehr in das gute Land hineingehen, weil es Riesen gab. Meinen Sie, wenn Gott so ein Land verheißen hat, dem Volk, ist er nicht fähig, alle diese Riesen da wegzuschaffen? Aber das Volk war nicht bereit, weil es zu schwer war. Haben sie gedacht, die Riesen, da kann ich nicht, ich möchte nicht in das gute Land gehen. Und erinnere, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft. Lob den Herrn für so einen wunderbaren Geist. Und wir müssen ergreifen. Der innere Mensch muss gestärkt werden, damit wir Christus in seine Weite, Breite, Hohe, Tiefe. Kennst du einen Christus mit Dimensionen? Und woher, als Petrus von einem unausforschlichen Reichtum geredet hat, sicherlich hat er gedacht an das gute Land. Deshalb hat er gesagt, damit wir gestärkt werden, um diese Dimensionen gemeinsam zu besitzen. Anders kann man nicht vorstellen. Denke nicht, dass die Schriften von Paulus, er hat nur irgendwo von seinen Gedanken geholt, ohne Begründung auf die Schrift, die Heilige Schrift. Wenn ich nur etwas da reden, ohne von dieser Quelle zu bekommen, dann soll es mich aus dem Fenster rauswerfen, nicht nur an die Tür. Die Tür ist zu weit, dieses Fenster ist näher. Keine Sekunden darfst du verlieren, zögern, sondern aus dem Fenster. Und nicht so höflich, mir noch die Tür zu zeigen. Jedes Wort Gottes ist begründet. Nimm nur nicht eine komische Vorstellung, wir brauchen die 5 Bücher Mose mehr. Habe ich euch nicht da vorgelesen in Johannes 5? Und dann können wir auch Lukas 24 lesen. Moses redet von wem? Und dann der Herr sagt, wenn du die Worte von Mose nicht glaubt, dann wie könnt ihr meine Worte glauben? Er sagt, denn Mose redet von mir. Und sei vorsichtig, sagte er, einer wird euch richten. So, vor dem Richterstuhl Christi, sei nicht überrascht, dass Mose daneben steht. Und auch die Königin von Äthiopien. Ja. Der Herr wird sie berufen, komm. Dann, wenn Mose da daneben steht, da hast du nichts mehr zu sagen, weil du nicht so einfach. Wir sollen nicht so vermessen sein, weißt du, klüger als Gott. Wie auch oft damals haben wir auch gehört, oh, der Jakobus, wie der Luther gesagt hat, der gehört nicht zu der Heiligen Schrift, müssen wir wegwerfen. Dann habe ich von jemandem auch gehört, mit meinen eigenen Augen und Augenohren. Psalm 1, das ist Menschenwort, ist unter meinem Fuß, da hat die Bibel Psalm 1 auf dem Boden und steht, Psalm 1 ist das Menschenwort. Psalm 2 ist Gottes Wort. 3-7 ist Menschenwort, Psalm 8 ist wieder Gottes Wort. 9-15, das ist Menschenwort und Psalm 16 ist Gottes Wort. Meine Güte, innerhalb 16 Psalmen sind nur 3 Psalmen Gottes Wort. Die anderen muss man wegwerfen. Oh, bitteschön. Oh, die Leute wollen alles wegnehmen und nur das nehmen, was ihnen gefällt, ja? Und Jakobus muss auch weg. Und am Ende Judas sagt mir gar nichts, er muss auch weg. Was bleibt dann noch in der Schrift? Unser Alttestament, oh, das brauchen wir nicht mehr heute. Dann ist deine Bibel am Ende nur ein paar Seiten übrig. Und dann schreiben wir eigene Worte und am Ende haben wir so ein dickes Buch. Das muss weg, ein dickes Buch. Die Menschen schreiben so viele Bücher dann und möchte einige Bücher von der Bibel wegnehmen. alles verkehrt. Okay, zurück zum Kapitel 12, Entschuldigung, heute Abend. Also ich muss etwas darüber sagen, sonst am Ende, dann hört ihr komische Dinge, dann was wir darüber reden, Gemeinschaft haben, ist auch verschwunden, da musst du auch wegwerfen. Ja. Was war die erste Bestimmung? Rechtsbestimmungen Nummer 1, ihr sollt all die Städten vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Götter gedient oder angebetet haben, auf dem hohen Berge, den Hügel und jedem grünen Baum, und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschen mit Feuer verbrennen, diese Götzen und die Bilder ihrer Götter umhauen, und ihr sollt ihren Namen, den Namen von den Göttern von jeder Stätte ausrotten. Das war die erste Bestimmung. Warum hat er gesagt? Vers 4, Begründung. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr nicht so verehren oder anbeten. Nicht so anbeten. Das heißt, Gott möchte eine besondere Art der Anbetung. Nicht jeder seinen Weg hat anzubeten. Jeder seine Art. Es gibt so viele Gruppen heute und dann tausende verschiedene Kirche, Gruppen und so weiter. Jeder betet nach seiner Art. Aber 5. Buch Mose, Kapitel 12, sagt nicht so. Es ist nicht, ob es dir gefällt oder nicht, oder ich sehe nicht so. Okay, bitteschön. Und wie ist es, wenn ich so sehe, dann so oder so? Dann müssen wir sagen, nicht so. Ja, nicht so. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht anbeten. Und, ja. So, die Anbetung ist nicht nach so. Ich sage nicht, weil der John So das gesagt hat. Der Herr sagte nicht so. Sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollt ihr kommen. Das ist unmissverständlich. Das müssen wir alle machen. Aber die Leute haben es nicht gemacht. Das heißt, der Ort ist sehr wichtig. Jerusalem. So, um diese Anbetung zu machen, dann müssen wir hier, Jerusalem, das ist hier. Das ist Jerusalem hier. Der Ort ist sehr wichtig, ist zugleich die Wohnung Gottes. Meinst du, kein Jerusalem mehr heute? Sind wir nicht Jerusalem? Und ist Jerusalem denn überall? Ich muss zugeben, damals haben wir ein falsches Verständnis. Wir sagen, oh, damals auf der Erde war Jerusalem, heute im Geist. Und gemeint ist, hör, jeder kann überall Gott anbeten, auch im Auto, solange du im Geist bist. Und wer weiß, dass du im Geist bist oder nicht. Das heißt, wir müssen wirklich im Geist leben und wandeln, aber dann, das ist noch nicht ausreichend, weil wenn du im Geist bist, du ein lebendiger Stein. Dann müssen wir als lebendige Steine noch zusammengebaut werden zu einem geistlichen Haus. Diese Halle ist nicht das Haus, aber wir alle zusammen. Aber vorausgesetzt, wir sind im Geist. Also im Geist dort in Johannes 4 bedeutet nicht, du kannst jeder Ort, überall, auch im Urlaub kannst du Gott anbeten. Aber wenn das so ist, dann Jerusalem ist unwichtig. Aber das ganze Neue Testament zeigt uns, Jerusalem ist sehr wichtig. Eine himmlische Stadt. Neu-Jerusalem, nicht irdisch, sondern himmlisch. Für die Anbetung, Jerusalem ist wichtig und wir haben, ja bitte, heute Jerusalem. Und am Ende von der Bibel, Kapitel 21 bis 22, bist du Jerusalem? Alleine? Weil du im Geist bist, bist du schon Jerusalem? Nein, sondern wir alle zusammen. Wir müssen eine himmlische Natur haben. Wir müssen durch den Geist heute leben. Denn nur der Geist verbindet uns zum Throne, zu dem himmlischen Jerusalem. Ihr seid gekommen zu dem himmlischen, zu dem neuen Jerusalem, Zion. Ja, wie? Sage nicht, weil es geschrieben steht, oh, Halleluja, ich bin jetzt in Zion. So einfach. Halleluja, ich bin jetzt ein Stern. Aber du scheinst nicht. Ein Stern, ein gefallener Stern, der auf der Erde ist, der scheint nicht. Wenn der Stern da oben ist, leuchtet er. Wenn es aber wie ein Meteorit runtergekommen ist, dann ist es ein Stein wie jeder. Und zerstört die Erde. Der Herr muss unsere Augen aufmachen. Jerusalem, wir lieben Jerusalem. Aber es ist ein himmlisches Jerusalem. Und es ist die Stadt Gottes. Und das Reich, es ist Zion. Das ist sehr wichtig für uns zu sehen. Dann, in diesem guten Lande, wir haben ja gestern gesehen, hier sind die Opfer, Entschuldigung, die Feste. Hier sind die Feste. Und dreimal im Jahr müssen sie kommen. Warum? Weil sie nicht mit leeren Händen kommen dürfen. Und sie müssen die Erstlingsfrucht bringen. Und sie müssen Erstgeburt von Rinder, von Ziegen oder Schafe, müssen sie bringen. Und daher sind alle diese drei Mal im Jahr, diese Erntezeit. Wenn du aber faul bist, du hast ein gutes Land da empfangen, du bist aber faul, und mach gar nichts, meinst du, es wird wachsen. Du möchtest nicht arbeiten, du möchtest nur spielen oder dort mal was machen, Urlaub machen oder was. Du magst gar nichts. Und wenn die Zeit gekommen ist, was kannst du dann bringen? Du bebaust das Land nicht und du machst Viehzucht gar nichts. Du tust gar nichts im guten Lande. Was wirst du da machen? Was wirst du bringen? Und du sagst, ich mag keine Rinder, ich mag Schweinefleisch. Und dann hast du eine Herde von Schweine. Das ist ein No. Nicht, das geht nicht. Das ist ein Oh no, oh no, no no. Du kannst es nicht. Du musst genau nach der Vorschrift des Herrn machen, vorbereiten. Du kannst nicht nur jede Sache da beliebig machen, wie du willst. Nein. Nein. Das kannst du nicht machen. So, das gute Land ist da, damit wir ja, arbeiten. Hier heißt es, lass uns nochmal lesen, gell? Ja. Und dahin, nach Jerusalem, sollt ihr euer Brandopfer bringen, euer Schlachtopfer, euer Zehnten, ja, nämlich den Zehnten vom Öl, von Wein und von Korn da, an der dritten Erntezeit. Da müssen wir dann auch das bringen. Ja. Und dann steht es geschrieben, heb Opfer, gell, eure Hand und eure Gelübde, eure freiwillige Gaben und die Erstgeburten, eure Rinder, Schafe und Schweine. Nein, keine Schweine. Dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen, ihr und eure Familien, allem, was eure Hand, guck mal, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Es muss das, was deine Hand erworben hat. Also klarer geht es nicht mehr. So, und kurz gesagt, wir müssen fleißig arbeiten im guten Lande. Nicht wahr? Fleißig arbeiten. Und besonders Petrus hat uns gesagt, wir müssen was? Fleiß tun. Nicht Fleisch, sondern Fleiß. Fleißig. Umso mehr, sagte Petrus, müssen wir Fleiß tun. Dann hat er gesagt, und er, Petrus, wird auch mit Fleiß dann uns ermutigen und immer wieder daran erinnern. Sage nicht, oh, das weiß ich schon. Ja, okay, aber wo ist es? Warum tust du es nicht, wenn du es weißt? So, wenn wir nicht fleißig Christus gewinnen und erfahren, bebauen und dass Christus in uns wächst, dass wir erfüllt werden, dann haben wir nichts zu bringen, dann müssen wir leere Hände, mit leeren Händen kommen, und darf man nicht. Und wenn du es nicht hast, dann wie kannst du Gott anbeten? Du darfst ja nicht kommen mit leeren Händen. Nicht wahr? Das ist es, was Gott haben möchte. Und das ist der Weg, wie Gott angebetet werden soll. Und das, was du bearbeitet hast, was deine Hand erworben hat, dann kannst du sie als Opfer bringen zu dem Vater. Und dann wirst du sehen, was für ein Brandopfer, was Speiseopfer, was Sündopfer, was Friedensopfer etc., Hebopfer, Schwingopfer, alle diese Opfer musst du zu Levitikus, im dritten Buch Mose, das dritte Buch Mose musst du lesen. Wenn du das nicht machst, dann und diese Opfer, Kapitel 1 bis 7 vom dritten Buch Mose, zeigt Christus an. Der Herr ist die Wirklichkeit von all diesen Opfern. Er ist das Brandopfer. Er ist Speiseopfer ohne Sauerteig. Und dann, er ist auch unser Friedensopfer. Meinst du, brauchen wir keinen Frieden? Und er ist unser Sündopfer. Ist der Herr nicht dein Sündopfer? Ist er nicht für deine Sünde gestorben? Hat sich hingegeben für unsere Sünden? Ist er nicht unser Übertretungsopfer? Damals zur Zeit von Mose in der alten testamentlichen Zeit, weil es um Tiere geht, haben sie jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr geschlachtet. Und heute, zur Zeit des neuen Bundes, nein, das machen wir nicht mehr. Sonst musst du jeden Tag Jesus kreuzigen. Das geht nicht. Es ist nicht mehr nötig, Hebräerbrief hat uns gesagt. Damals müssen sie das machen, weil das Blut von Kälber, Schafe, Rinder nicht deine Sünde wegwaschen kann. Aber sie sind ein Bild von dem Blut Jesu Christi, weil Jesus Christus ein vollkommenes Opfer ist. Und sein Blut reinigt uns völlig von allen Sünden. Du brauchst nicht mehr Jesus Christus da jeden Tag zu schlachten, sondern jetzt nimmst du das Blut Jesu, das ist so wirksam, kostbar. Und jederzeit, alle Zeit, nimmst du das Blut Jesu. Wenn du deine Sünde bekennst, dann wird das Blut Jesu Christi dich reinigen, jeden Tag, alle Zeit. Das Schlachten brauchst du nicht jeden Tag, aber die Anwendung musst du jeden Tag. Hat nicht Paulus gesagt in 2. Korinther 4, jeden Tag, alle Zeit trägt er was? Die Ertötung Jesu Christi an seinem Leibe. Auf dass der Tod in uns wirksam wird, sein Tod. Es muss wirksam sein in dir, damit das Leben in euch wirken. Wirksam wird. Der Herr muss nur ein für alle Mal sterben, aber du musst täglich sterben. Meinst du bist ein für alle Mal schon gestorben? Kein Fleisch mehr, keine Sünde mehr, du sündigst nicht mehr. Alle Zeit die Ertötung Jesu Christi trage ich in meinem Leibe. Das bedeutet nicht, dass jeden Tag da kreuzigst du Jesus. Das ein für alle Mal, dass er sich geopfert hat, bedeutet nicht, Jesus, brauchen wir nichts mehr, kein Opfer mehr. Nein, sondern Petrus sagt, wir müssen als heilige Priesterschaft in diesem geistlichen Haus geistliche Opfer dem Vater darbringen. Durch Jesus Christus. Das heißt, Jesus Christus ist die Wirklichkeit jetzt von diesem Opfer. Aber jetzt ist es geistlich in dem Wesen. Wir müssen vernünftig sein. Ich brauche nicht zu viel zu sagen, aber diese Dinge müssen wir begreifen. Sonst, weil es so viele Gerede gibt. Wie zum Beispiel, ja, Paulus sagt, wir müssen unser Leib geben als ein lebendiges Opfer. Natürlich kein totes Opfer. Damals war die Kuh tot. Sonst kann man, wie kannst du denn Opfer, wenn es noch am Leben ist, wenn es geopfert wird, es ist tot. Gemeint dort ist es nicht wie damals geschlachtet. Wenn du geschlachtet wirst, dann wie kann sie noch dienen? Wie kann sie dem Herrn dienen? Nein, du kannst nicht mehr tun, wenn du geschlachtet wirst. Und dieses Opfer ist nicht ein Opfer wirklich für die Anbetung. Aber alle Dienste, die wir im Neuen Testament opfern, ist ein priesterlicher Dienst, weil wir heute alle Priester sind. Ja. Als Paulus gesagt hat in Römer Kapitel 1, Vers 9, Gott, den ich diene, in meinem Geiste, ja, dieses Wort dienen ist priesterlicher Dienst. Latreo oder Latreia. Das ist ein priesterliches Dienst. Aber das bedeutet nicht, dass wenn du Evangelium gepredigt hast, dann das ist schon Anbetung. Ja. Aber das ist Gott angenehm. Und den, der durch deinen Dienst im Evangelium, den priesterlichen Dienst, und deshalb Evangelium predigen, ist ein priesterlicher Dienst. Aber das bedeutet, das ist schon Anbetung. Und das ist aber angenehm für Gott. Gott wird das als ein Opfer für ihn, aber dieses Opfer ist ganz anders als dieses geistliche Opfer, wovon Petrus geredet hat. Das heißt, du tust es für Gott und Gott akzeptiert das. Auch Paulus sagte von dem Geld und Unterstützung, das die Philipper ihm gegeben hat. Paulus sagt, das ist ein lieblicher Geruch, also ein Opfer für Gott. Meinst du, Gott ist das Geld ein geistliches Opfer? Aber Gott akzeptiert das, weil du es für ihn tust. Das ist ein Dienst, auch ein priesterlicher Dienst, den wir machen für Gott. Auch wenn du nicht mal Paulus unterstützt, sondern die Armen an die Armen denkst. Das ist auch eine Gabe für Gott. Du tust es für Gott. Aber das ist ganz anders als diese Opfer da im dritten Buch Mose. Und was Petrus meinte in 1. Petrus 2, Vers 5, diese geistlichen Opfer, die Gott angenehm sind, das meinte er vom dritten Buch Mose. Das ist eigentlich nicht schwer zu erkennen. Denn diese geistliche Opfer ist Christus selbst. Nicht das Geld, das du so viel verdient hast von deiner Firma. Aber um des Werkes des Herrn voranzubringen, natürlich, hier Paulus braucht ein bisschen Unterstützung. Und die Heiligen, Paulus hat nicht gesagt, oh, ihr habt es mir gegeben. Nein, Paulus sagt, das brauche ich nicht. Aber er sagt, das ist ein Opfer für Gott, weil ihr es tut für Gott. Ja. Und viele anderen da. Und daher, liebe Geschwister, wir müssen vernünftig sein. Diese Unterscheidung müssen wir machen. Und diese Opfer, wovon Petrus gesagt hat, das ist für die Anbetung. Das ist für die Anbetung. Und wenn der Herr unsere Augen öffnet, dann sehen wir im Buch, in dem Johannesevangelium Kapitel 4, redet er von der Anbetung im Geist. Denn du musst zuerst wiedergeboren werden, dann kannst du anbeten, sonst kannst du nicht anbeten. Aber dann im Geist und in der Wirklichkeit und in der Wahrheit. Und wer ist denn die Wahrheit? Jesus hat Johannes Evangelium gesagt, ich bin die Wahrheit. Und in Kapitel 14, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dann müssen wir so verstehen, dass Jesus Christus ist dieses wahre Opfer. Denn ohne Opfer und ohne das Blut, selbst die Priester können nicht in das Allerheiligste oder in Heiligtum hineinkommen. Und daher in Johannes 14, ganz am Anfang hat Jesus gesagt, in meines Vaters Haus, es geht um das Vaterhaus, das Haus des Vaters, und das ist der Tempel in Jerusalem. Und selbst dort in Jerusalem darfst du ohne weiteres hineingehen. Nein, es ist ein bestimmter Weg. Und wer ist der Weg? Jesus. Und Jesus als was? Als die Opfer. So, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist alles sehr klar, wenn wir Augen haben zu sehen. Und das musst du in Verbindung setzen mit Kapitel 4, wo der Herr gesagt hat, der Vater sucht nach wahren Anbeter. Und dann müssen wir in Verbindung setzen mit dem ganzen Bild, was Moses gesagt hat. Aber damals war das noch nicht die wahre Anbetung, weil es mit Tieren ist. Und das Haus ist ein irdisches Jerusalem. Aber jetzt im neuen Bund, die Zeit ist gekommen, dass wir die Wirklichkeit jetzt haben. Und Gott hat sich danach gesehnt, wahre Anbetung zu bekommen. Oder? Und wollen wir das ihm nicht geben? Glaubst du nicht, dass Jesus die Wirklichkeit von all diesen Opfern da? Natürlich, er ist. Der Ort heute ist himmlisch und geistlich. Und die Opfer, das ist unser Herr Jesus Christus. Und er ist zugleich die Wirklichkeit davon, alle diesen Festen da für uns. Siehe das Lamm Gottes. In Johannes Evangelium ist er nicht das Lamm. Ist er nicht das Brot vom Himmel? Natürlich er ist. Ist er nicht der wahre Weinstock? Das ist alles da. Und dann das Fest, die Feste. Weißt du, Johannes Evangelium ist angeordnet nach Festen. Passafest, dieses Fest, Feste, alle Feste. Laubhüttenfest. An dem letzten Tage des Festes, das ist ein Laubhüttenfest. Die Feste waren drin, Jerusalem war dort, die Opfer waren dort, das Haus war dort, es ist alles dort. Die wahre Anbetung. Ich glaube, der Vater hat sich so gefreut, dass die Zeit gekommen ist, jetzt endlich bekomme ich die wahre Anbetung. Jetzt bekommt er eine Speise. Und er wird zufriedengestellt. Das ist doch gut, oder nicht? Schwer zu verstehen? Es geht, gell? Möge der Herr uns Offenbarung schenken. Denn hier im Gemeindeleben, das ist der Tempel, das Haus des lebendigen Gottes, müssen wir alle hinankommen. Hebräer 12 zum Beispiel. Gibt es kein Allerheiligste mehr? Gibt es? Wie gehst du da rein? Was sagte Paulus? Ja, und wie? Du rennst einfach drin, oder wie? Ha? Mit was? Mit dem Blut. Nicht mit Geld. Mit dem Blut Jesu. Und Petrus sagt, es ist das Blut, das kostbare Blut des Lammes. Ohne Fehler. Nicht wahr? Ja, wir kommen zum Thron der Gnade. Und selbst im neuen Jerusalem, das Lamm ist immer noch da. Das Lamm wird ewig bestehen. Du kannst nicht das Lamm wegnehmen und ersetzen mit was? Mit deinem Leib. Als ein Opfer. Ist dein Körper und dein Leib unfehlbar? Es ist nicht unfehlbar. Aber der Herr braucht unsere Leibe für den Dienst. Es gibt so viel priesterlichen Dienst zu tun. Und so müssen wir alle vernünftig sein, liebe Geschwister. Lerne das. Ich möchte nicht streiten über Lehre, aber manchmal habe ich keine Wahl. Damals hatten wir dieses Problem nicht, weil wir alle noch so einfach sind. Aber heute sind wir alle ein kleiner Theologe geworden. Dann haben wir Probleme. Damals haben wir nie über Streitlehre, Diskussion und. Nein. Und möge der Herr unsere Augen öffnen, uns Offenbarung geben. Und sollt ihr diese Dinge dem Herrn bringen und fragen, Herr, ist das wirklich richtig oder nicht? Ja. Dann geh in das Wort hinein und gucke. Ihr habt bestimmt kein Problem zu glauben, der Herr ist dein Sündopfer, oder? Kein Problem. Ist er dein Sündopfer? Ist er nicht das Lamm, das alle Sünde weggetragen hat? Ist er nicht geschlachtet worden? Ja. Dann sollte er nicht auch dein Brandopfer sein. Ein Speiseopfer, hat der Herr doch gesagt, ich bin das Brot vom Himmel. Welches Brot? Volle Sauerteig, oder wie ist das? Oder nur Süßbrot? Nicht wahr? Hat er nicht so viel gelitten, gebacken, durchbohrt und durch allerlei Schwierigkeiten gebacken, damit wir mal so ein wunderbares Brot da, das wir dem Vater opfern. Und dann wir haben auch einen Teil davon, besonders Speiseopfer ist für uns zu essen. Das ist zwar das Brot für Gott, weil das dem Vater geopfert wird, aber besonders dieses Brot, Gott möchte dem Priester geben, weil die Priester brauchen dieses Brot. Sonst können sie nicht dienen. Aber das Brandopfer ist 100% für Gott, außer die Haut. Außer der Haut. Das ist alles die Bestimmung des Herrn. Nicht wahr? Und wir müssen alle vernünftig sein und lernen, diese Opfer vorzubereiten. Indem wir bearbeiten. Fleißig. Jede Gelegenheit ausnutzen. Ja. Nicht verpassen. Du bist ein Mensch. Zu Hause. Deine Frau, die Beziehung. Du musst die Menschlichkeit Jesu genießen, erfahren. Wir müssen alle das machen. In unserer Rede, unserer Haltung. Nicht wahr? Die Menschlichkeit des Herrn, das ist so wichtig. Es ist viele Gelegenheit, auch untereinander. Du musst erneuert werden in deinem Denksinn, sonst wirst du Menschen wieder immer wieder missverstehen. Und lerne nicht so schnell beleidigt zu werden, wegen ein paar Worte. Dann sind wir schon los. Dann am Ende gibt es ein Erdbeben zu Hause und fliegen die Tassen. Warum? Ja, bitteschön. Wenn du deine Selbstbeherrschung verlierst, dann kann alle Dinge passieren. Wir brauchen in jeder Zeit wirklich auch deine Gedanken. Was denkst du, wenn du alleine bist? Was denkst du, wenn du nicht schlafen könntest? Oder du brauchst 10 Minuten einzuschlafen. Was denkst du in diese 10 Minuten? Lieber benütze es, mit dem Herrn zu reden. Und Paulus redet von Umwandlung durch die Erneuerung des Sinnes. Weil es ist ein großes Problem. Wie oft sagst du dem Herrn, Herr, erneuere meinen Sinn. Und Paulus sagt, diese Gesinnung sei in euch. Philipper 2 und 1. Korinther 2. Wir haben aber Christi Sinn, hat er gesagt. Ja. Und werdet erneuert durch den Geist eures Denksinnes. Das heißt, der Geist muss der Geist des Denksinns sein. Damit wir einen gesunden Sinn haben in unserem menschlichen Leben, der Sinn, was du denkst, ist sehr wichtig. Sonst denkst du immer falsch und das ist so ein großes Problem. Wir verstehen es falsch, es gibt so viele Missverständnisse. Und dann hören wir falsch, sehen wir falsch, es ist alles falsch. Und dann unsere Worte, unsere Rede. So viele Aspekte, die Menschlichkeit Jesu. Und wie oft reden wir unnütze Worte. Ich war so viele Aspekte unseres Menschseins. Wir brauchen den Herrn, wir müssen den Herrn essen. Ja. Durch Christus leben. Ja. Und Paulus sagt, ich möchte sein Leiden teilhaftig sein. Gemeinschaft seiner Leiden, das heißt, ich möchte das Leiden Christi auch erfahren. Sonst am Ende kannst du nichts leiden. Auch die Heiligen kannst du nicht leiden. Kannst du nicht mehr leiden. Ja, wirklich. Dann wünschst du, dass so und so verschwindet. So ist es. Unsere Menschlichkeit ist der alte Mensch. Das muss weg. So, möge der Herr uns beibringen, durch die Erfahrung bereiten wir alle diese Opfer für den Vater. Amen. Morgen können wir dann noch mehr darüber reden oder auch beten, es ist egal. Aber es ist so viel damit zu tun, so viel, liebe Geschwister. Und wenn wir jetzt nicht anfangen zu lernen, wann wirst du dann lernen? Kannst du dir vorstellen, schon seit 1977 haben wir darüber geredet, gell? Und bis jetzt ist es schon wie viele Jahre? 38 Jahre und wir wollen kein Opfer bringen. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Ja. Der Herr erbarme sich unser, damit wir ja irgendwann mal zum Ziel kommen, ihn zufriedenzustellen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn der Vater zufriedengestellt wird, werden wir auch zufrieden sein. Ja. Und dann wird auch die Gemeinde dadurch gebaut. Ja. Ja. Wenn wir dieses feste Erstlingsfrucht nicht genießen und nicht feiern, dann wie wirst du dann Erstlingsfrucht werden? Meinst du, Christus als Erstlingsfrucht in 1. Korinther 15 hat gar nichts zu tun mit der Erstlingsfrucht in Offenbarung 14. Da ist ein Draht da. Wenn du nicht weißt, wenn wir nicht wissen, wie wir Christus als dieses Erstlingsfrucht genießen, wie Paulus gesagt hat, ich möchte ja die Kraft seiner Auferstehung genießen. Die Umwandlung kommt von dieser Kraft der Auferstehung. Und der Herr ist zuerst Geborener geworden. Und wir sind dann die vielen Brüder. Und er ist durch Tod und Auferstehung gegangen und zum Erstgeborenen. Und jetzt wir, die vielen Söhne, haben einen anderen Weg dahin zu erreichen. Das geht nicht. Sondern er hat uns hineingebracht in seine Auferstehung. Mit auferweckt, aber das ist objektiv gewesen. Jetzt muss es subjektiv in uns sein, diese Auferstehung, diese Kraft, den Tod zu überwinden. Es muss unsere Erfahrung sein, Tag für Tag, damit wir ihm gleich sein werden. Und zwar durch den Geist. Und das alles ist so wichtig. Und daher mit dem Friedensopfer gibt es ein Schwingopfer, was die Auferstehung Jesu Christi, die Kraft der Auferstehung darstellt. Und ein Hebopfer, das zeigt der auferstandene Christus. Voller Kraft. Er ist aufgefahren in die Höhe. Alle diese Dinge sind darin enthalten. Und es muss ja subjektiv unsere Erfahrung sein, damit wir ein Opfer dem Vater bringen können. Es ist nicht schwer zu verstehen, aber wir müssen fleißig sein, es zu lernen. Höchste Zeit. Wir haben so viel Zeit schon versäumt. Und hoffentlich brauchen wir nicht noch einmal 38 Jahre. Vielleicht 38. 38 Monate. Dreieinhalb Jahre. Lernen wir, die besten Opfer dem Vater zu bringen. Und der Vater weiß, wenn du das machst, das ist dein Gewinn. Am Ende bist du genauso wie Christus. Ja. Wir werden gleich wie er sein. Nicht, dass wir Gott werden, sondern durch die Erfahrung mit dem Herrn, indem wir alle diese Opfer vorbereiten, ohne dass du gemerkt hast, du wirst umgewandelt, du wirst ihm gleichgestaltet werden. Ja. Lob den Herrn. Amen.